meine Damen und Herren, nachdem wir uns letzte Stunde in die Glykolyse gestürzt haben und hoffentlich nicht dabei hingefallen sind, wollen wir heute mit dem Stoffwechsel weitermachen. Wir haben ja heute ausgemacht, dass wir ein bisschen früher kommen wegen den Biophysikern. Wer ist Biophysiker? Okay, Glück gehabt, die sind dann auch alle da. Es gibt keinen Grund, es wieder auf 9:45 zurückzulegen. Und hier nochmal eine Zusammenfassung der Glykolyse. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt zwei verschiedene Teile. Das eine ist die Vorbereitungsstufe. Das heißt, hier wird in verschiedenen Reaktionen letzten Endes die Glucose energetisiert und umgesetzt zum Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Und dabei werden eben zwei Moleküle ATP investiert. Jetzt kommt die Ertragsstufe, das heißt, hier wollen wir was gewinnen, da wird das Glycerinaldehyd-3-Phosphat letzten Endes abgebaut zum Pyruvat. Und dabei wird pro Molekül dieser Triose zwei ATP-Moleküle werden gebildet und ein NAD wird reduziert. Das heißt, hier steckt in dem reduzierten NAD, sprich NADH, hier stecken Reduktionsäquivalente drin, die wir zur Energiegewinnung nutzen können. Und wir haben zwei ATP-Moleküle. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen im Energiespiegel, das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wie energiereich letzten Endes diese freien Standardenthalpien bei der Hydrolyse dieser Substanzen sind, hier angegeben, dann sehen wir hier oben das Phosphoenolpyruvat. Eine sehr energiereiche Verbindung. Hier haben wir Phosphokreatin, das in der Vorlesung jetzt nicht behandelt wurde. Hier ist das 1,3-Bisphosphoglycerat, ein Zwischenprodukt der Glykolyse. Dann haben wir das allbekannte ATP. Sie sehen, ATP muss natürlich energetisch niedriger liegen als die Metabolite, aus denen die Energie zur ATP-Generierung gewonnen wird. Dagegen die energiearmen Verbindungen, das ist zum Beispiel Glycerin-3-Phosphat oder aber unser Ausgangsprodukt Glucose-6-Phosphat. Und zwar energiearm in Bezug auf die Hydrolyse des Phosphats. Nicht energiearm in Bezug auf das Gesamtmolekül. Glucose ist ja ein sehr stark reduziertes Molekül, aus dem wir die Energie gewinnen können. Das nur mal so zum Überblick. Und nochmal als letztes dann die Bilanz der Glykolyse. Das heißt, in der Summe reduzieren wir ein Molekül Glucose letzten Endes zu zwei Molekülen Pyruvat. Dabei werden zwei Moleküle NAD reduziert und es werden zwei ADP-Moleküle phosphoryliert zum ATP. Das heißt, wir gewinnen einen relativ kleinen Anteil an ATP mit dieser Glykolyse. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas verarbeiten kann. Hier zunächst mal, heute ist im Internet ja alles zugänglich, das ist eben die Darstellung des Kohlenstoffmetabolismus in der Zelle. Und bevor Sie jetzt die Frage stellen, müssen wir das in der Klausur nachzeichnen können, kann ich die ganz eindeutig mit Nein beantworten. Ich kann mich sogar outen, auch ich kann es nicht nachzeichnen. Das heißt, das soll Ihnen nur klar machen, Sie können im Netz auch diese verschiedenen Reaktionen sehen. Hier ist die mitochondrielle Membran abgebildet, hier ist das für die Pflanzen, die Sonnenenergie, die reinführt. Das heißt, das ist der C-Metabolismus zusammengefasst für verschiedene Organismen, wie wir ihn heute kennen. Gut, und dann können wir dann hier noch genauer reinzoomen, können uns das jetzt zum Beispiel mal anschauen, was sozusagen hier im Mitochondrium stattfindet. Und jetzt kommen wir wieder in die vereinfachte Darstellung. Diese Reaktionswege, die wir jetzt abgebildet haben, lassen sich auch einfacher zusammenfassen. Wir machen aus der Glykolyse mit 10 Reaktionsschritten zwei Moleküle Pyruvat. Und jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie Zellen hier weiter fortgehen können, fortschreiten können. Es gibt einmal die Möglichkeit, wenn ich das Pyruvat nur anaerob verwerten kann oder die Glykolyse nur anaerob durchführen kann, also keinen Sauerstoff habe, dann habe ich im Prinzip die anaerobe Gärung, wie wir sie zum Beispiel bei der Hefe haben. Dann gewinnen wir zwei Moleküle, Ethanol plus Kohlendioxid. Ich zeige Ihnen gleich, warum es so sein muss, nicht anders sein kann. Das liegt daran, unter anaeroben Bedingungen können wir das reduzierte NADH nicht oxidieren. Das heißt, wir müssen das NADH wieder verwenden. Das Gleiche kann passieren in der Milchsäuregärung, die unter anderem auch im Muskel stattfindet, bei Überbeanspruchung und in Erythrozyten. Dann kriegen wir zwei Moleküle Laktat. Hier brauchen wir also keinen Sauerstoff. Dagegen bei Tieren und Pflanzen und vielen Mikroorganismen unter aeroben Bedingungen, das heißt mit Sauerstoff, da wird das Pyruvat verbrannt. Und zwar massiv verbrannt, bis letzten Endes das Ganze zum Kohlendioxid und zum Wasser umgesetzt ist. Das heißt, unter aeroben Bedingungen gibt es ein Enzym, das zunächst mal hier zwei Kohlendioxidmoleküle abspaltet, die Pyruvat-Detogenase. Es entsteht Acetyl-CoA und das wird sehr effektiv verbrannt in der Atmungskette. Das heißt, es wird in den Zitratzyklus eingespeist und dabei entstehen sehr viele Oxidationsäquivalente, das spricht reduziertes NADH, und das wird dann veratmet. Das ist so ungefähr die Vorgehensweise in den nächsten Stunden der Vorlesung, wie wir das eben durchführen. Zunächst, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, ich glaube, wir sind alle sehr dankbar, dass wir heute die Bilder recht gut erkennen können. Das verdanken wir Herrn Simon, der uns einen 3 Monate alten Beamer mitgebracht hat, der unseren 15 Jahre alten Beamer doch in einigem übertrifft. Ich glaube, Sie werden da zustimmen. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und wir schauen uns jetzt an, wie eben die anaeroben Reaktionen stattfinden. Das heißt, wie wird das Pyruvat zum Ethanol oder zum Laktat? Und hier ist das Problem dargestellt. In der Glykolyse reduzieren wir NAD und dieses NADH kann nicht verbrannt werden und muss deshalb wieder oxidiert werden. Das heißt, wir reduzieren jetzt das Pyruvat letzten Endes wieder zu Ethanol. In der Milchsäuregärung wird das Pyruvat direkt reduziert zum Laktat. Okay, warum ist das energetisch günstiger? Hier jetzt nochmal in der sichtbaren Version die Darstellung der Oxidationszustände des Kohlenstoffs. Für Sie besonders wichtig, einmal am stärksten oxidiert Kohlendioxid. Ja, das ist also im Prinzip das Molekül, was wir im biologischen Stoffwechsel als Endprodukt haben, als am stärksten oxidiert. Was für Sie jetzt sehr wichtig ist, ist das, was hier rot dargestellt wird. Das heißt, je weiter oben, umso stärker reduziert. Das heißt, die Carbonsäure ist stärker oxidiert als ein Keton. Das ist noch ein bisschen stärker oxidiert als ein Aldehyd. Und das wiederum ist stärker oxidiert als ein Alkohol. Das heißt, was oben steht, ist stärker reduziert, was unten steht, stärker oxidiert. Das können Sie sehr schön sehen an den Zahlen der Elektronen, die vom Kohlenstoff angezogen werden. Im Kohlendioxid sind die blau gezeichnet, was wir auch heute sehen können. Und diese blauen Elektronen, die sind natürlich beim elektronegativen Sauerstoff viel stärker angezogen als vom Kohlenstoff. Das heißt, der Kohlenstoff hat 0 Elektronen, die er selbst elektrophil halten kann. Und je mehr dieser Elektronen am Kohlenstoff sind, hier ist es ein Elektron, hier sind es 2 Elektronen und beim Aldehyd sind es 3 Elektronen, also 3 rote Punkte. Je mehr Elektronen am Kohlenstoff sind, umso stärker ist das reduziert. Ja? Der Alkohol hat also im Prinzip 5 Elektronen am Kohlenstoff affin. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie man sich diese Oxidation auch merken kann. Gut. Das war die kritische Reaktion, die wir hatten in der Glykolyse. Wir haben aus einem Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat ein Aldehyd oxidiert in eine Carbonsäure. Das heißt, hier steht ja eigentlich COH. Das bildet dann einen energiereichen Anhydrid. Zwei Säuren, ein gemischtes Anhydrid. Und dabei, bei dieser Oxidation, die Energie wird dazu genutzt, um eben NAD zu reduzieren und gleichzeitig diesen das Anhydrid auszubilden. Und trotzdem ist die Reaktion energetisch noch relativ günstig. Das heißt, wir gewinnen NADH und wir gewinnen eben eine energiereiche Verbindung. In der Milchsäuregärung wird das durch die sogenannte Laktatdehydrogenase wieder reduziert. Das heißt, wir haben das Pyruvat. Das Pyruvat wird durch die Laktatdehydrogenase wieder reduziert zum Laktat. Hier dargestellt, die Carbonylgruppe wird hier zur Hydroxylgruppe. Ja? Und dabei wird eben sozusagen das NADH eingesetzt als Reduktionsäquivalent. Wenn wir jetzt uns die Glykolysebilanz von anaeroben Zellen anschauen, dann haben wir sozusagen aus einem Glukosemolekül werden dann über das Pyruvat zwei Moleküle Laktat und zwei ATP-Moleküle in der Bilanz gewonnen. Das heißt, letzten Endes, wenn wir uns das in Delta G-0-Werten anschauen, dann ist die Differenz 137, was wir verlieren. Das heißt, wenn wir also die 61 plus dividieren durch die 198, erhalten wir einen exergonischen Wirkungsgrad von 31%. Das heißt, die Glykolyse ist, also eine biologische Reaktion bringt 31% Wirkungseffektivität. Das ist ungefähr das, was man mit guten Solarzellen heute erreichen kann. Ja. So. Die zweite für uns biotechnologisch wichtige Reaktion ist die Umwandlung vom Pyruvat letzten Endes zum Alkohol. Was da passiert, ist zunächst, dass wir aus dem Pyruvat eine Dekarboxylierung machen, die besprechen wir gleich. Das heißt, das sind hier, diese Carboxylgruppe wird dekarboxyliert und wir kriegen ein Acetaldehyd, ein Aldehyd. Und dieses Aldehyd wird dann reduziert zum Ethanol. Das heißt, CHO wird hier zu ROH. Das heißt, diese Reduktion wird auch durch Oxidation von NADH erreicht. So, jetzt schauen wir uns mal diese Pyruvat-Dekarboxylase-Reaktion an und wir werden begeistert sein, wie schön die abläuft. Ich hoffe, Sie stimmen mir dann auch zu. Gut, also, was machen wir? Pyruvat zum Acetaldehyd plus Kohlendioxid. Jetzt kommen wir endlich zu unseren Bauwerkzeugen, die wir in mühevoller Kleinarbeit ja jetzt alle gelernt haben. Und wir lernen eins kennen, das Thiaminpyrophosphat. Wir sehen einen alten Bekannten, der ist jetzt eine Woche alt und bekannt, wieder, das ist der Thiazoliumring, an dem letzten Endes das Aldehyd bindet. Das heißt, Thiaminpyrophosphat überträgt Aldehydgruppen. Hatten wir gelernt in dieser großen Tabelle, bei denen ich gesagt habe, Sie sollen die Strukturen erkennen, Sie sollen wissen, wo Reaktionen stattfinden, aber Sie sind nicht genötigt, werden nicht genötigt, das alles aufzuschreiben. Wobei, wenn Sie es können, ist es schön. Also das ist wieder eine andere Sache. Aber Sie müssen zumindest erkennen und wissen, dass hier Aldehydgruppen angreifen und übertragen werden. Okay, und das ist eine prosthetische Gruppe. Das heißt, es ist kovalent an das Enzym gebunden. Das nochmal zur Wiederholung, das Thiaminpyrophosphat. Und wo wird das Thiaminpyrophosphat eingesetzt? Welche wichtigen Enzyme? Wir lernen jetzt die Pyruvat-Dekarboxylase kennen. Wir werden dann im weiteren Verlauf die Pyruvat-Dehydrogenase kennenlernen, als sehr wichtiges Eingangsenzym, um Acetyl-CoA zu erzeugen. Das heißt, der Eintritt in den Tricarbonsäurezyklus, den wir ja dann behandeln werden. Und im Tricarbonsäurezyklus gibt es ein ähnliches Enzym, die Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase. Auch die hat Thiaminpyrophosphat. Die beiden Enzyme, Pyruvat-Dehydrogenase und Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase, sind strukturell sehr ähnlich aufgebaut. Ja? Und dann gibt es im Calvin-Zyklus oder im Pentosephosphatweg die Transketolase. Das sind alles Enzyme, bei denen Aldehydgruppen übertragen werden. Das sollte man vom Prinzip wissen. Die wichtigsten drei, Pyruvat-Dekarboxylase, Pyruvat-Dehydrogenase, Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase und die Transketolase sollte man auch nicht ganz vergessen als Thiaminpyrophosphat gebundenes Enzym. So, das war nochmal die Beriberi-Krankheit, die ich Ihnen vorgestellt hatte, nur zur Wiederholung. Und wir kommen jetzt zu dem Mechanismus dieser Reaktion. Und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich starker Berührung zur Chemie. Für den Biologen nachvollziehbar, in der Chemie sehr oft werden Elektronen in solchen Klappreaktionen dargestellt. Das muss man einfach akzeptieren. Und damit kann man diese Reaktion eben nachvollziehen. Wir schauen uns mal hier das Thiaminpyrophosphat. Jetzt ist hier die reaktive Gruppe dargestellt und hier haben wir das Pyruvat. Was beim Pyruvat passieren kann, ist, dass diese Doppelbindung hier aufklappt. Und zwar deshalb, weil dieses Carbanion ungepaarte Elektronen hat in diesem Zustand des Thiazoliumrings. Und diese Elektronen, also dieser Strich, dann letzten Endes hier nukleophil an diesen Kohlenstoff angreift. In der Organchemie werden Sie das sehr oft gemacht haben. Ja? Und die meisten hatten ja jetzt Organchemie gehabt, oder? Wer hat keine Organchemie gehabt? Okay, dann werden Sie in der Organchemie demnächst freuen, dass Sie das wiedererkennen. Okay, aber, und die Kollegen, die es schon hatten, können Ihnen das ja vielleicht erklären. Aber dieser Strich sind zwei Elektronen. Und ein nukleophiler Angriff heißt ein Angriff auf den Kern. Der Kern eines Atoms ist positiv. Das heißt, hier greifen diese Elektronen am Kern ein. Dann sind hier natürlich zwei Elektronen zu viel. Und deshalb wird diese Doppelbindung, die ja auch zwei Elektronen sind, nach oben klappen. Und was wir dabei erreichen, wenn wir noch ein Proton reingeben, ist, jetzt muss man das Molekül wiedererkennen. Hier war der nukleophile Angriff. Das heißt, das ist dieses Molekül. Die Carboxylgruppe sitzt jetzt hier rechts. Und was hier passiert ist, ist, dass dieses Elektronenpaar nach oben klappt und dann dieses Wasserstoffproton annimmt. Und damit ist hier die Hydroxylgruppe. Ja? Das heißt, das Proton, sozusagen hier die Doppelbindung klappt nach oben, der Sauerstoff ist jetzt sozusagen mit zwei Elektronen negativ geladen und an die kommt das Proton ran. Ja? Und damit kriegen wir dieses Molekül. Und jetzt haben wir hier die Carboxylgruppe, die hier eine negative Ladung hat. Im Gleichgewichtszustand können auch diese negativen Ladungen hier reinklappen, verdrängen sozusagen diese beiden Elektronen, die klappen hier runter. Damit gibt es hier keine Bindung mehr und das Kohlendioxid geht weg. Ja? Das heißt, Sie müssen einfach diese Klappmechanismen nachvollziehen und dann stellen Sie fest, dass wir hier eben letzten Endes bei dieser Enbindung ankommen und damit haben wir hier eine Hydroxylgruppe und eine Doppelbindung und dadurch gibt es sehr leicht eine Resonanzstabilisierung, indem sozusagen dieses Elektron hier eine Doppelbindung eingeht, diese Doppelbindung verdrängt, die dann sozusagen einen negativ geladenen Kohlenstoff erreicht. Das heißt, das nennt sich Resonanzstabilisierung. Diese beiden Zustände sind eigentlich Extremzustände, die im Prinzip im Übergang sind. Das heißt, diese Elektronen sind dynamisch. Ja, das geht vorwärts und rückwärts. Ja. Okay. Und hier addieren wir jetzt nochmal ein Proton und dadurch haben wir hier hier das Proton addiert, das greift hier an, hier ist die Hydroxylgruppe, hier die CH3-Gruppe. Das muss man sich einfach mal in Ruhe durchdenken. Es ist relativ einfach zu verstehen, aber sehr schwierig zu merken. Ja. Gut, dann kann diese Hydroxylgruppe hier dieses nach innen klappen. Dadurch haben wir letzten Endes dann hier wieder das Carbanion und es wird frei das Acetaldehyd. Das heißt, das ist der Mechanismus der Pyruvat-Decarboxylase, an dem wir die Wirkung des Thiaminpyrophosphats erkennen können. Also hier haben wir das Hydroxyethyl-Thiaminpyrophosphat und das wird wieder zum Thiaminpyrophosphat-Carbanion. Gut. Wenn wir jetzt die Reduktion uns anschauen, zum Alkohol ist relativ einfach. Hier haben wir das Acetaldehyd. Also ein Aldehyd und das wird jetzt sozusagen reduziert zum Alkohol, zum Ethanol. Die Aldehydgruppe wird die Hydroxylgruppe. Und dabei wird eben erst das NADH wiederum verbraucht. Okay. Jetzt haben wir die anaeroben Reaktionen kennengelernt und jetzt kommen wir zu uns selbst. Das heißt, wie machen wir das? Mit Ausnahme im Muskel, dann machen wir es anaerob, im Erythrozyten machen wir es auch anaerob, aber ansonsten unsere riesige Energie, die uns dazu befähigt, zu studieren, Vorlesungen zu halten, was weiß ich, zu laufen, zu springen, andere Leute zu ärgern. Diese Energie muss ja irgendwo gewonnen werden. Ja? Gut, also, wir müssen unter anaeroben Bedingungen zunächst das Pyruvat dekarboxylieren und dabei Acetyl-CoA gewinnen. Und das ist ein unglaubliches Enzym, die Pyruvat-Detrogenase. Das ist ein Enzym, was sowohl strukturell außerordentlich ist, als auch von der Anzahl der Reaktionen, die dort durchgeführt werden, und der Anzahl der prosthetischen Gruppen und der Coenzyme, welche ich gleich zeige. Also, wie kommen wir jetzt zum Acetyl-CoA? Das wird dann veratmet in der Atmungskette. Und wir schauen uns das jetzt an. Das heißt, die Pyruvat-Detrogenase befindet sich in den Mitochondrien. Das heißt, wir müssen das Pyruvat erst in die Mitochondrien reinschaffen. Und es ist ein riesiger Enzymkomplex, bei dem CO2 abgespalten wird mit Thiaminpyrophosphat, wie wir gelernt haben, und dabei Acetyl-CoA entsteht. Das heißt, die Eingangsreaktion der Pyruvat-Dekarboxylase wird hier auch durchgeführt, aber noch viel mehr. Okay. Das nochmal zur Erinnerung an Lavoisier, der ja wie gesagt sehr aufgeklärt war und das mit seinem Kopf bezahlt hat in der Französischen Revolution und der als erster festgehalten hat, dass Energiegewinnung beim Menschen nichts anderes ist als Verbrennung, als ein Feuer. Ja. Ein Feuer ohne Flammen. Und wo ist das Kraftwerk? Das Kraftwerk sind die Mitochondrien. Hier finden Sie so eine Lehrbuchdarstellung. Die Mitochondrien haben eine äußere Membran, eine innere Membran. Die innere Membran hat ganz viele Einstülpungen, die sogenannten Christae, und dort findet die Energiegewinnung, die Zellatmung statt. Das kann man sich auch im Elektronenmikroskop anschauen und dann sieht man auch sehr schön diese Membranen in den Mitochondrien. Was allerdings nicht stimmt in den beiden Bildern, und wir in Frankfurt befassen uns, einige Arbeitsgruppen befassen sich intensiv mit Mitochondrien, ist, dass beide Bilder den Eindruck erwecken, dass dieses Mitochondrium so eine fixe Struktur in der Zelle ist. In Wirklichkeit sind Mitochondrien in der ganzen Zelle verteilt. Das heißt, die Zelle ist überall umflochten mit Mitochondrien und die Mitochondrien sind sehr dynamisch. Die teilen sich permanent, die fusionieren permanent. Es gibt Aufnahmen, wie man das beobachten kann, und dann werden Sie erstaunt sein, wie dynamisch diese Mitochondrien sind. Also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir das, was in Lehrbüchern grafisch dargestellt wird, nicht so verinnerlichen, als ob es in der Zelle tatsächlich so aussieht. Ja? Und Mitochondrien sind da ein tolles Beispiel. Okay, jetzt hatte ich Ihnen gesagt, das Pyruvat muss in die Mitochondrien, also muss es irgendwie reinkommen. Die äußere Membran und die innere Membran. Die äußere Membran ist durchlässig für Pyruvat, aber die innere Membran ist wesentlich undurchlässiger und durch die innere Membran kommen Sie nur, wenn Sie hier einen Transport vornehmen, und zwar mit der Pyruvat-Translokase. Das heißt, das Pyruvat wird als Protonen-Symport, das heißt, aufgenommen. Das heißt, pro Molekül Pyruvat wird ein Proton in die innere Membran, durch die innere Membran gepumpt, das nennt sich Symport. Gegenteil ist der Antiport, wenn also sozusagen ein Proton oder ein Ion in entgegengesetzter Richtung zur Aufnahme erfolgt. Ja? Also wir haben hier einen Symport. Da nochmal zusammengefasst. Okay, so und jetzt kommt das fantastische Enzym, was hoffentlich Begeisterung auslöst. Okay, ja. Mehr, gebt mal ein bisschen mehr hier. Okay, also, was brauchen wir? Wir brauchen, um die Reaktion Pyruvat zum Acetyl-CoA durchzuführen, diese Dekarboxylase, brauchen wir drei prosthetische Gruppen. Thiaminpyrophosphat, Lipoat und FAD. Das sind also festgebundene Kofaktoren am Enzym, die dazu notwendig sind. Und wir brauchen zwei Coenzyme, und zwar das NAD, zur Reduktion. Und wir brauchen das Acetyl-CoA. Und das Acetyl-CoA ist ja das Molekül, mit dem wir weiterarbeiten, aber das ist ein Coenzym. Das heißt, wir brauchen insgesamt 5 Kofaktoren, um das durchzuführen. Okay, Coenzym A hatte ich Ihnen in unserem Branchenverzeichnis der Biochemie schon vorgestellt, von Lippmann entdeckt, und das Acetyl-CoA von Feodor Lühn. Auch das wurde mit dem Nobelpreis dekoriert. Das heißt, wir haben hier einen energiereichen Thioester. Gut, jetzt zerlegen wir diese Reaktion. Das heißt, wir haben im Prinzip 3 Teilschritte, die sozusagen als E für Enzym 1, 2 und 3 Schritt dargestellt sind. Das Enzym 1 ist die sogenannte Pyruvat-Dehydrogenase und entspricht in ihrer Funktion der Pyruvat-Decarboxylase. Das heißt, wir haben 24 solcher E1-Moleküle in diesem Komplex und als prosteische Gruppe Thiaminpyrophosphat. Das haben wir ja gerade reaktiv besprochen, ist die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat. Dann haben wir als zweites die Dihydrolipoyltransacetylase als E2-Enzym. Auch hier haben wir 22 solcher Moleküle in dem Komplex. Die braucht Liponamid und überträgt, wie Sie ja wissen, Liponamid überträgt Acylgruppen. Und zwar, die Acylgruppe wird übertragen auf das CoA. Das Coenzym A. Ja. Und dann haben wir noch die Dihydrolipoyldehydrogenase, das E3-Enzym. Da gibt es nur 12 Untereinheiten in der Zelle, Moleküle in der Zelle, in dem, Entschuldigung, 12 Moleküle in dem Komplex. Ja. Prosthetische Gruppe ist FAD und da wird sozusagen das Liponamid regeneriert. Liponamid waren ja Sulfhydrylgruppen, die da aktiv waren. Wir schauen uns das gleich an. Und wir haben hier sozusagen Faktoren für die Reduktion und die Oxidation. Redox-Kofaktoren. Okay, hier nochmal, das war unser Branchenverzeichnis der Spezialfirmen. Sie sehen, das ist wirklich eine Großbaustelle, bei der 5 solcher Spezialfirmen Zulieferer sind. Okay, jetzt gucken wir uns als erstes mal an, was passiert bei der Decarboxylase. Reaktion. Das heißt, hier haben wir das Pyruvat, die Pyruvat-Dehydrogenase dekarboxyliert mit dem gleichen Mechanismus, den wir bei der Pyruvat-Dekarboxylase kennengelernt haben. So arbeitet auch die Pyruvat-Dehydrogenase, das E1-Enzym, und sie haben das Hydroxyethyl-Thiaminpyrophosphat. Okay, das haben wir besprochen. E1. Jetzt kommt E2. E1 hat eben das Hydroxyethyltiaminpyrophosphat und wir haben jetzt Liponamid. Liponamid hat diese Oxidation dieser 2 Schwefel und das wird jetzt reduziert, das heißt, es wird geöffnet. Wir haben hier sozusagen das Acetaldehyd an dieser Stelle gebunden mit dieser Sulfhydrylgruppe. Das heißt, letzten Endes einen, wer weiß es, Thioester. Ja? Okay. Gut, das ist das, was das Enzym 2 macht mit dem Liponamid und dann haben wir das Acetyl-Dihydroliponamid, dieses Molekül. Ja? Das ist also die Reaktion 2. Hier nochmal die Liponsäure, wie schon in den früheren Vorlesungen dargestellt, in ihrer reduzierten und ihrer oxidierten Form. So, hier nochmal dargestellt. Wie wir zu der acetylierten Form kommen, können wir überspringen. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Das heißt, wir haben hier jetzt das Acetyl, die Hydroliponamid und das wird letzten Endes jetzt regeneriert und dabei wird sozusagen diese Acetylgruppe übertragen auf das nächste Coenzym, das Acetyl-CoA. Das heißt, CoA empfängt jetzt die Acetylgruppe. Wir sind hier am Ende der Reaktion, wir haben das Acetyl-CoA, aber wir haben natürlich hier jetzt das reduzierte Liponamid und das muss wieder oxidiert werden und dazu nutzen wir dann das FAD, Das gibt uns sozusagen die Elektronen her oder nimmt die Elektronen an, um letzten Endes wieder zum Lipponamid zu kommen. Und das ist der Enzymkomplex 3, der diese Reaktion durchführt. Und um jetzt das FAD wieder letzten Endes die Elektronen aufzunehmen, die Wasserstoffäquivalente, dazu brauchen wir im fünften Schritt dann NAD. Das heißt, hier werden sozusagen die Protonen auf NAD übertragen, es entsteht das FAD. Das FAD wird jetzt wieder hier reduziert und damit haben wir einen sehr komplizierten Kaskadenkreislauf, der diese Reaktion macht. Also ich kann Ihnen versprechen, wir werden nicht alle Reaktionen, die im Carbonsäurezyklus kommen, im Tricarbonsäurezyklus kommen, in dieser Intensität besprechen. Aber die Pyruvat-Dehydrogenase ist wirklich ein fantastisches Beispiel für solche Reaktionen. Das heißt, das ist zum Schluss die fünfte Reaktion, die Regenerierung. Okay, was das Tolle ist, und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung einer Zelle, sich sowas auszudenken, sowas zu entwickeln, ja. Und zwar, das ist jetzt sozusagen der Multienzymkomplex der Pyruvat-Dehydrogenase. Das heißt, wir haben hier die E2-Moleküle, 24 Stück, die sind jetzt hier in die Mitte reingezeichnet. E1, 24 Moleküle und E3, nochmal 12 Moleküle. Und das kann man sich sogar anschauen. Und zwar, das ist der Komplex im Elektronenmikroskop. Und das Tolle an der Sache ist, das ist größer als ein Ribosom. Und das muss man sich vorstellen. Am Ribosom läuft die Translation ab, eine unglaublich wichtige Reaktion in der Zelle. Aber trotzdem ist dieser Komplex, die Pyruvat-Dehydrogenase, mit 60 Proteinen 5,3 Millionen Dalton groß. Ja? Das ist also unglaublich recht groß und ist größer als ein Ribosom. So, jetzt werden wir dieses Kapitel der Pyruvat-Dehydrogenase abschließen und kommen jetzt als nächstes in den Tricarbonsäurezyklus. Das war nochmal der Einstieg. Das heißt, diese drei Möglichkeiten, wie man eben Pyruvat weiter verarbeiten kann, im aeroben und anaeroben Stoffwechsel, die Pyruvat-Dehydrogenase müssen wir jetzt mal überspringen. Haben wir schon gehabt. So. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem sehr wichtigen Molekül, dem Acetyl-CoA. Acetyl-CoA wird eben sozusagen von der Pyruvat-Dehydrogenase, dessen Bildung katalysiert, indem die Acetylgruppe übertragen wird auf das Coenzym A. Und das ist eine sehr wichtige Zwischenverbindung, aus der wir sehr viel Energie gewinnen können. Wie funktioniert das? Woher kriegen wir Acetyl-CoA? Wir haben einen Weg, die Glykolyse über Pyruvat, den haben wir jetzt intensiv besprochen. Wir haben einen Weg, den zumindest moderne Gesellschaften wie unsere sehr gern beschreiten. Das heißt, der Kampf gegen oder die Förderung des Fettsäureabbaus. Wobei wir in der Regel durch unsere Ernährung den Fettsäureaufbau eher fördern. Aber wir kämpfen natürlich immer dafür, dass wir sie wieder zurückgewinnen, die Fettsäuren wieder abbauen, ja, je nachdem. Okay, wir gewinnen Fettsäuren außerdem aus Aminosäuren. Aus dem Abbau unserer Nahrung, unserer Proteine werden viele Aminosäuren eben abgebaut und auch dadurch sondern Acetyl-CoA. Das heißt, es gibt drei wesentliche Moleküle, aus denen Acetyl-CoA entsteht: Glucose, Fettsäuren oder Aminosäuren. So, und wie wird jetzt dieses Acetyl-CoA, dieser Thioester, diese Energie in der Zelle verwertet? Und da gibt es den sogenannten Tricarbonsäurezyklus, auch genannt Citratzyklus, als eines der ersten entdeckten Moleküle. Tricarbonsäuren, weil Citrat eben eine Carbonsäure ist mit drei Carbonsäuren. Deshalb der Begriff Tricarbonsäure oder eben nach Sir Hans Krebs genannt, auch oft Krebszyklus genannt. Synonyme, Sie können sich selbst aussuchen, was Ihnen das Liebste ist. Da sind wir ganz tolerant. Toleranz ist ja auch manchmal wichtig. Okay, was machen wir da? Jetzt erstmal in der schematischen Darstellung. Wir machen noch eine Dekarboxylierungsreaktion an dieser Stelle und an dieser Stelle, weil wir entfernen zwei CO2 und wir gewinnen hier überall Elektronen. Und die Elektronen ist das, was wir dann in Form von NADH oder von FADH letzten Endes veratmen können, wo wir letzten Endes dann die Energie rausgewinnen. Das sind reduzierte Carrier, entweder NADH oder FADH2. Gut. Wir haben also jetzt hier dargestellt nochmal den gesamten Schritt. Und das ist ja das, was wir in den nächsten Tagen mit Ihnen vorhaben, Sie da einzuführen und zu vermitteln, wie diese Energie gewonnen wird. Wir haben bisher behandelt die Glykolyse bis zum Pyruvat. Wir sind jetzt zum Acetyl-CoA gekommen, werden jetzt den Tricarbonsäurezyklus uns anschauen. Und dieses NADH und FADH2, diese reduzierten Elektronencarrier, die werden dann im dritten Schritt veratmet und dabei gewinnen wir enorm viel ATP. Ja. Diese Atmungskette, das obliegt dann meinem Kollegen, dem Jens Wöhnert, der ab nächste Woche zu Ihnen kommen wird. Und ich bereite Sie jetzt vor bis zum Tricarbonsäurezyklus einschließlich. Okay, um Ihnen klarzumachen, was da energetisch dahinter steckt, haben wir hier jetzt nochmal die Glykolyse, einmal zum Pyruvat und dann letzten Endes in der Bilanz, das heißt eine Nettobilanz von 2 ATP, das ist Glykolyse. Wenn wir jetzt das Ganze verbrennen, das ist der potenzielle Energiegewinn, 2 ATP plus 1 NADH. Wenn wir das in den Mitochondrien oxidieren, gewinnen wir 28 bis 30 ATP-Moleküle. Das heißt, die Effizienz ist 15-fach gesteigert. Das heißt, die totale Verbrennung dieser Glucose erfolgt erst nach Vorbereitung in der Atmungskette. So, wenn wir uns jetzt mal die Bildung energiereicher Phosphatester anschauen, dann haben wir, wenn wir aus ADP ein Phosphat dran geben wollen, so gut wie keine Möglichkeit, ATP zu erzeugen. Ich hatte Ihnen erklärt, warum das fast unmöglich ist, hier eine Rückreaktion durchzuführen. Das heißt, der Delta G0' ist deutlich positiv. Wenn wir in der Glykolyse uns die Phosphoglyceratkinase anschauen, hier gewinnen wir einmal ATP, bei der Pyruvatkinase gewinnen wir ein zweites Mal ATP und wir haben im Citratzyklus noch eine Reaktion, bei der wir GTP gewinnen. Und diese Reaktionen, die mit einem Enzym gekoppelt sind, in einer enzymatischen Reaktion entstehen, die nennt man Substratphosphorylierung. Das heißt, hier wird also durch ein Enzym das ADP direkt phosphoryliert als Substrat, deshalb Substratphosphorylierung. Das heißt, die Übertragung einer Phosphorylgruppe direkt auf ADP nennt man Substratkettenphosphorylierung. Das müssen Sie sich merken. Wenn wir jetzt das Ganze letztendlich verbrennen, dann nennen wir das oxidative Phosphorylierung. Ja? Da wird die ADP-Phosphorylierung an einen Protonengradienten gekoppelt. Das heißt, ADP wird dann gebildet, wenn die Protonenpumpe als Molekül, als Enzym, letzten Endes sich dreht. Das ist ein sehr dynamisches Molekül, inzwischen der Struktur sehr gut aufgeklärt und dabei ADP zu ATP phosphoryliert. Das nennt sich oxidative Phosphorylierung. Das heißt, wir nutzen einen Ionengradienten aus. Diese Hypothese wurde von Mitchell aufgestellt, dass also Membranen Ionen auf einer Seite in hoher Konzentration lokalisiert haben können und dass dadurch ein Gradient an Protonen innen außen oder außen innen entsteht und dass dieser Gradient genutzt werden kann, um ADP zu phosphorylieren. Und das Ganze findet auch in der Photophosphorylierung, das heißt in Pflanzen statt. Auch hier wird letzten Endes mit einer ATP-Synthase gearbeitet. Jetzt kommen wir zu dem herrlichen Stoffwechsel, den ich Ihnen heute noch vermitteln will. Das ist nur der innere Kreis, nur der innere Kreis. Den Rest kennen Sie ja schon. Der innere Kreis, das ist jetzt der Tricarbonsäurezyklus. Das war vorhin ein Kreis und jetzt sind eben die Enzyme drin und trotzdem scheinen Sie das mehr zu erschrecken als ohne Enzyme. Okay, das heißt, hier fangen wir an, das ist das Citrat und das wird hier immer wieder verarbeitet, sodass wir letzten Endes hier ein Acetyl-CoA-Molekül wieder an das Oxalacetal dranbauen und dann geht das wieder von vorne los. Das ist jetzt nur mal ein Überblick gewesen, wie Sie sich das dann anschauen, was für Sie, was Ihnen das zeigen soll. Wer ein fotografisches Gedächtnis hat, erkennt ja jetzt den Tricarbonsäurezyklus, aber solche Leute sind relativ selten. Was Ihnen zeigen soll, dass außer dem Zyklus eben sehr viele Reaktionen hier rausgehen. Das heißt, der Tricarbonsäurezyklus ist sozusagen die Umbaustelle. An der Stelle wird umgebaut und hier werden sehr viele Aminosäuren gewonnen oder Aminosäuren eingespeist. Das heißt, hier fließt, oder sagen wir so, hier fließen sehr viele Moleküle ab oder sehr viele Moleküle rein. Das heißt, wir haben hier einen Zyklus, aber der gibt auch sehr viel ab oder nimmt auch sehr viel auf. Ja? Es ist ein geschlossener Kreislauf, der aber von außen Zulieferung hat oder aber auch nach außen liefert. Das ist das, was ich Ihnen damit zeigen möchte. Okay, jetzt machen wir mal die Kohlenstoffbilanz. Wir haben am Anfang ein C6-Molekül und das wird erzeugt, indem wir am Ende des Zyklus das Oxalacetat haben und das Oxalacetat daran addieren wir das Acetyl. Die Acetylgruppe und dadurch kriegen wir den C6-Körper. Das heißt, es kommt immer ein C2-Körper dazu, der das wieder auffüllt, von C4 nach C6. Dann wird an dem C6-Molekül ein Kohlendioxid entfernt, gleichzeitig wird ein Reduktionsäquivalent erzeugt, ein NADH. Ja? Wir haben einen C5-Körper. Jetzt sieht das doch schon viel sympathischer aus als eben, oder? Aus dem C5-Körper machen wir jetzt einen C4-Körper, indem wir auch wieder eine Dekarboxylierung machen und dabei auch wieder Reduktionsäquivalente gewinnen. Und ganz ohne Enzym ist das doch alles viel sympathischer. Ja? Der C4-Körper, der wird jetzt nur umgewandelt, das heißt energetisch verarbeitet. Dabei kriegen wir hier einen GTP bei dieser Enzymreaktion. Wie würden wir das jetzt nennen? Eine Substratkettenphosphorylierung. Und dann haben wir hier letzten Endes die Reduktion. Ja? Bevor jetzt alle Biophysiker wegrennen, in 2-3 Minuten hören wir dann auf. Ja? Okay. Wir wollen noch ein Lächeln holen. Ja, bitte? Ja, hier. Das heißt, das war nur der didaktische Versuch, Ihnen das jetzt so nahe zu führen, dass Sie in der vereinfachten Form einfach besser mitkommen. Okay, jetzt dürfen Sie alle wieder lächeln. Okay, das heißt, wir haben die Möglichkeit, an dieser Stelle NADH zu erzeugen. Das ist nicht die Bilanz, da haben Sie vollkommen recht. Und mit diesem Lächeln an der Wand möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden.